Meine Freundin hat immer zu Feiertagen ihre Mutter zu sich geholt. Da sie etwas außerhalb Berlins wohnt, schlief ihre Mutter dann auch ein paar Tage bei ihr. Sie hat sich immer bemüht, die Zeit der Mutter besonders schön zu machen. So kaufte sie zum Beispiel die Lieblingspralinen und das Lieblingsweihnachtsgebäck für ihre Mutter. Die Kinder bekamen eindeutige Instruktionen. Die Naschschale auf dem Wohnzimmertisch ist für Oma. Eure Süßigkeiten sind in der Küche. So standen die Leckereien unter Oma-Schutz, nicht essen. So war das auch zu Weihnachten. Um die Versuchung so gering wie möglich zu halten, wurden die Süßigkeiten erst am Abend vor Heiligabend bereitgestellt. Auf dem Wohnzimmertisch. Als meine Freundin am nächsten Morgen ins Wohnzimmer kam, kam der Schrei. Wer hat Omas Süßigkeiten gegessen? Alle kamen zusammengelaufen und jeder wurde befragt. Hast du von Omas Pralinen gegessen? Einer nach dem anderen machte ein betretenes Gesicht und schwor, ich hab die nicht gegessen, aber ich doch nicht. Als sie so ratlos im Wohnzimmer standen, bemerkte der Mann meiner Freundin, dass der Hund der Familie ein Beagle, ein Nimmersatt, ganz ruhig in seinem Körbchen lag. Der Schwanz eingezogen, sozusagen unsichtbar. Ein Verdacht kroch herauf. Hatte Emmy die Schokolade gefressen? Schokolade ist für Hunde giftig. Sie wollte es herausfinden. Sie stellte ihrem Nimmersatt Futter hin und wartete ab. Emmy hatte keinen Hunger. Sie war der Schokodieb. So wechselte die Empörung ob der verschwundenen Schokolade der Sorge, wird der Hund die Schokolade überleben? Sie hat es überlebt. Doch seitdem wurde das Oma-Konfekt immer auf den Schrank gestellt, bis Oma da war. Und abends auch wieder heruntergeholt. Aber nicht doch, ich doch nicht, das waren die Antworten der Verdächtigen. In der Bibel gab es auch einen Bericht über eine aber ich doch nicht Begebenheit. Wir gehen zurück zu der Zeit, als Jesus sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern feierte. Sie saßen alle zusammen, sie tranken und aßen. Doch plötzlich bricht ein Streit herein. Wer von uns ist der beste Jünger? Jesus schreitet ein. Er will derartige Vergleiche nicht. Petrus aber gibt nicht so schnell auf. Er verspricht Jesus, dass er ihm überall hin folgen würde. Er schwört Jesus ewige Treue. Er würde ihm auch ins Gefängnis folgen, sogar in den Tod. Jesus lässt das unbeeindruckt und er sagt Petrus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde, ehe der Hahn kräht. Danach geht Jesus auf den Ölberg. Dort betete Jesus und anschließend geht er zu den Jüngern, die im Garten Gethsemane warten oder schliefen. Dort kommen die Soldaten und die Hohepriester und Judas verrät den Soldaten, welcher der Männer Jesus ist. Die Soldaten kommen und nehmen Jesus mit. Petrus ergreift ein Schwert und will Jesus verteidigen und schlägt einem Soldaten ein Ohr ab. Jesus gefällt das gar nicht. Er pfeift Petrus zurück und heilt das Ohr. Danach geht er mit den Soldaten mit. Jetzt lese ich Lukas 22, die Verse 54 bis 62 in der Übersetzung der Guten Nachricht. Sie nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen im weitem Abstand. Im Hof war ein Feuer angezündet. Viele saßen darum herum und Petrus setzte sich mitten unter sie. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, sah ihn genauer an und sagte, »Der da war auch mit ihm zusammen!« Aber Petrus stritt es ab. »Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht.« Bald darauf wurde ein Mann auf ihn aufmerksam und sagte, Du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus widersprach. Mensch, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Etwa eine Stunde später bestand ein anderer darauf und sagte, kein Zweifel, der da war auch mit ihm zusammen, der ist doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Petrus ist ganz schön mutig. Mut ist, wenn man etwas tut, das einen selber in große Schwierigkeiten bringen kann, dessen Absicht aber eigentlich immer gut ist. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird, beweist Petrus das erste Mal Mut. Wer stellt sich schon einsam mit einem Schwert bewaffnet einem Trupp Soldaten in den Weg? Es wird von keinem anderen Jünger berichtet, der nur versucht, Jesus zur Seite zu stehen. Alle sind abgetaucht, in der Menschenmenge verschwunden. Doch Petrus nicht. Er haut mit dem Schwert auf die Soldaten ein und schlägt sogar einem das Ohr ab. Da muss er ganz schön nah dran gewesen sein. So ein Schwert ist nicht so lang, so in etwa 2 Armlängen. Das ist doch recht kurz. Und Jesus, er pfeift Petrus zurück. Er heilt sogar das abgeschlagene Ohr. Wie mutig sind wir, in einer großen Menge für andere oder für unsere Überzeugung einzutreten? Der Petrus hat Mut. Aber die gute Absicht, Jesus zu retten, heiligt nicht alle Mittel. Jesus will keine Gewalt. Nun tritt Jesus beiseite und geht mit den Soldaten mit. Petrus verschwindet erstmal in der Menge und folgt dann dem Zug in den Innenhof des Palastes des großen Hohen Rates. Er geht damit direkt in die Höhle des Löwen. Was will er dort? Er will als Spion herausfinden, was mit Jesus passiert. Er will in seiner Nähe sein. So mischt er sich unter die Soldaten und das Fußvolk der Verhaftungsaktion. Ja, ist er denn lebensmüde? Die Soldaten werden sich das Gesicht desjenigen doch wohl gut einprägen, der es einen von ihnen so schwer verletzt hat. Genau das Befürchtete passiert. Erst entdeckt ihn eine Sklavin, eine aus dem Hauspersonal. Was macht Petrus? Er leugnet. Bald darauf erkennt ihn ein Mann. Petrus reagiert emotionaler. Mensch, ich bin's nicht. Etwa eine Stunde später wird er wiedererkannt. Bei Markus und Matthäus wird die Reaktion Petrus am lebhaftesten berichtet. Er beginnt zu schwören, sich zu verfluchen. Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Mann nicht. Da ist gerade gar nichts mehr von Mut übrig. Petrus hat schlicht und ergreifend Angst. Sie kroch bei jeder neuen Anschuldigung ein Stück weiter hoch. Noch während er spricht, kräht der Hahn. Jesus dreht sich um und sieht ihn direkt an. Nun ist aller Mut verschwunden. Und er läuft weg und weint. Jesus selbst rettet sich nicht. Er geht den Weg der Gewaltlosigkeit, des mutigen Einstehens für seine Botschaft. Frieden mit Gott und seinem Herzen. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, dass er sich umdrehte, Petrus ansah und sagte, Petrus, alter Freund, schön, dass du mitgekommen bist. Oder, siehst du, Petrus, ich hatte recht. Du hast mich jetzt 3-mal verleugnet, du bist ein echter Versager. Nein, das alles sagt er nicht. Jesus sagt gar nichts. Seine Liebe zu Petrus ist trotz seines Versagens so groß, dass er Petrus nicht in Schwierigkeiten bringt. Mit seinem Nichtstun rettet er Petrus aus dieser brenzligen Situation. Allein aus Liebe. Jesus hat Petrus lieb. Er verzeiht ihm diese Fehler. Er hackt nicht auf ihn ein. Das gilt auch für uns. Wir dürfen Fehler machen, weil wir Gottes Kinder sind. Fehler zu machen ist kein Ausschlusskriterium zur Liebe Gottes. Bei Gott gibt es kein Ohrenziehen, Rohrstock oder Scheiterhaufen. Gott liebt uns so sehr, dass er uns Fehler vergibt. Bei Jesus gibt es solche Worte wie: Also ich bin ja ein herzensguter Mensch, aber wenn mir einer so kommt, dann kann er was erleben. Nein, das ist kein Satz Gottes. Wir können mit unserer Vernunft die Liebe Gottes nicht fassen. Wir dürfen Fehler machen. Gottes Liebe steht zu uns. Sobald wir uns Gott öffnen und unser Leben in seine Hände legen, ist seine Liebe zu uns grenzenlos. Petrus hat Leidenschaft und Hingabe. Leidenschaft und Hingabe zu Gott, unserem Vater, darf in keiner Gemeinde fehlen, die es ernst mit Gott meint. Doch diese Hingabe ist auch eine Gefahr für übereilte Aktionen. Wie bei Petrus, der mit dem Schwert um sich schlug. Das wollte Jesus nicht. Das gilt auch heute. Doch wie werden wir von unserer Umgebung als Christen erkannt? Woran wünschen wir uns, sollten uns andere als Christen erkennen? Jesus sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich wünsche uns, dass wir an der Liebe, die wir Gott entgegenbringen, sowie die Liebe untereinander, dass das ein Erkennungsmerkmal ist. Ich wünsche uns, dass Menschen, die unsere Gemeinde betreten, spüren, dass wir uns in Liebe umeinander kümmern. Ich wünsche unserer Gemeinde, dass Außenstehende sehen: Boah, die gehen so liebevoll miteinander um, das will ich auch. Und wenn das der Glaube an Gott macht, dann will ich das auch. Wir sind zwar alle Einzelindividuen, aber zusammen sind wir eine Gemeinde unseres lebendigen Gottes. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Doch wenn wir uns gegenseitig nicht sagen, ob es uns gut geht, dann kann auch niemand für uns betend einstehen. Wir sollten uns sagen, wenn es uns gut geht, um gemeinsam zu danken, und auch sagen, wenn es uns nicht gut geht, um füreinander zu beten. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es Menschen gibt, bei denen fast alles problematisch zu sein scheint. Während andere ohne Trubel und fröhlich durch ihr Leben gehen, jagt einen anderen eine Katastrophe nach der anderen. Gerade dann ist es eine große Hilfe, wenn ein Blick von außen auch die positiven Dinge sieht und dem anderen Mut zuspricht. Liebevoll miteinander umgehen, diese Aufgabe ist groß. Doch Jesus hat uns zuerst geliebt. Wir dürfen diese Liebe dann weitergeben. Jesus hat Petrus nicht verraten oder reingeritten, und das, obwohl er Fehler machte. Das gilt auch für uns. Gott weiß genau, dass wir Menschen immer wieder Fehler machen. Und was erwartet uns? Ein Blick aus Liebe. Amen.